Der Titel heute ist Gebet, das den Himmel öffnet. Wir Christen sollen nämlich betende Christen sein, weil mit Gebet bewegt sich was. Und wir haben ja letztes Mal gehört im Thema, dass wir wissen sollen, was uns von Gott geschenkt ist durch das Erlösungswerk. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern. 1. Korinther 2,12 sagt uns, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Also wir haben einen anderen Geist wie die Leute in der Welt, die Ungläubigen. Wir haben einen Geist aus Gott und der zeigt uns die Dinge, die uns von Gott durch das Erlösungswerk geschenkt sind. Und das soll man natürlich erkennen. Und nicht irgendwie so vielleicht oder nicht, sondern soll man das klipp und klar wissen, was durch Jesu Erlösungswerk uns gegeben und geschenkt ist. Und das sind geistliche, himmlische Dinge, nach denen sollen wir trachten, weil dann der Segen vom Herrn zu uns überströmt. Er fließt zu uns, er kommt zu uns, er manifestiert sich. Und alles, was wir brauchen, stellt uns dieser Segen zur Verfügung. Wir klopfen an beim Herrn, in den himmlischen Türen, und es wird uns geöffnet. Jesus hat klar gesagt, in Lukas 11, 9 und 10, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Ja, wenn man anklopfen muss, dann kann man auch davon ausgehen, dass da irgendwie eine Türe ist, oder? Weil sonst müssen wir auch nicht anklopfen. Und die Bibel spricht immer wieder von Toren oder Türen oder Schleusen des Himmels, Fenster des Himmels. Also das ist vielleicht eine Bildersprache, aber ist ja egal. Es hilft uns trotzdem weiter. Und diese Tore oder Türen müssen geöffnet werden. Ob jetzt von außen oder von innen, ist einmal dahingestellt. Und es gibt Schlüssel für diese Türen. Türen und Tore haben in der Regel Schlüssel, um aufzusperren oder abzusperren. Und der Herr möchte uns Schlüssel geben, oder hat er vielleicht sogar schon gegeben, damit wir die Schlüssel benutzen, um die Himmelstüren zu öffnen, um Zutritt zu bekommen, damit die Kräfte der himmlischen Welt für uns wirksam werden und unsere Gebete beantwortet werden. Weil das schlechteste Gebet ist das, das nicht erhört wird, oder? Aber das beste Gebet ist das, das erhört wird. Und deshalb beschäftigen wir uns mit diesem Thema und dazu müssen wir Schlüssel kennen. Heutzutage würde man vielleicht eher sagen, Zugangscode oder ein Chip nimmt man heute, nicht mehr so einen altmodischen Schlüssel, aber ist egal. Hauptsache, wir können damit Türen und Tore öffnen. Und wir müssen sie kennen und wir müssen sie benutzen, damit wir auch etwas davon haben. Da werden nämlich himmlische Schatzkammern geöffnet. Und obendrein dienen uns die Engel, wenn die Türen des Himmels sich öffnen. Jesus sagte in Johannes 1, 51, wahrlich, wahrlich oder wirklich, wirklich, so ist es. Ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Das deutet das schon wieder an, dass der Himmel offen oder geschlossen sein kann. Ne? Und wir, sagt uns die Schrift, werden den Himmel geöffnet sehen. Und hier sagt er, die Engel werden auf ihn auf und niedersteigen und jetzt können sie auch auf uns niedersteigen, weil wir sie brauchen, weil es sind dienstbare Geister, extra ausgesandt für die, die das Heil erben. Und wir Christen sind eben Erben des Heils. Und deshalb sind die Engel Gottes für uns zur Verfügung. Wenn der Himmel geöffnet wird, dann kommen sie herab und dann geht die Post ab, auf gut Deutsch. Denn das Reich der Himmel, es ist nämlich neu, es ist nicht irgendwo ganz weit weg, wo man es nicht erreichen kann. Das Reich der Himmel ist neu gekommen, hat Jesus gesagt. Und mit den Schlüsseln, die uns gegeben sind, können wir diese Türe zu dem Reich Gottes, zu dieser Herrlichkeit und zu dieser Kraft öffnen. Und die Kräfte des Himmelreiches wirken dann für uns und die Engel dienen uns und die Segnungen fließen auf uns herab. Und das Himmelreich ist nicht irgendein, ja, dem Himmel oben, da wo es blau ist, wie manche religiöse Leute das behaupten oder sagen. Wir wissen ja, da oben kommt das Weltall und da ist dann nicht mehr blau und da sind auch keine Engel oben, sondern es ist ein geistliches Reich, ein geistlicher Raum. Und dieser geistliche Raum des Reiches Gottes sollte für uns Christen eigentlich ein ganz realer Lebensraum sein. fast schon so real wie der natürliche Bereich. Der ist uns ja immer real, ne? Das wissen wir ja, der natürliche Bereich. Aber genauso gibt es diesen geistlichen Bereich und auf den müssen wir uns ein bisschen fixieren, weil er soll uns zum Nutze sein. Und so sollen wir mit diesen Schlüsseln, die der Herr uns gegeben hat, die Türen zum geistlichen Lebensraum öffnen, Tore, Türen, Schleusen, Fenster und so weiter aufzumachen, ist auch unser Teil. Das ist nicht nur der Herr, der es tut, auch wir. Jesus sagte zum Petrus, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Das ist eine interessante Aussage. Und es ist nicht bloß der eine, der Petrus, der da irgendwo Schlüssel bekommen hat und man hat ihn dann gemalt, also ein Mönch mit dem Gürtel umgeschnallt, wo so ein alter Bartschlüssel dranhängt. Es gibt ein total falsches Bild ab. Das ist nicht damit gemeint, sondern ein Schlüssel, das sind Methoden oder ja, einfach Dinge, wie man etwas öffnet. Aber wie man etwas macht, das funktioniert, dafür gibt es Schlüssel. Und die Gemeinde Christi hier auf der Erde muss wieder lernen, diese Schlüssel zu kennen und diese Schlüssel auch anzuwenden. Ich habe letztens einen kleinen Artikel gelesen von einem indischen Christen, Bhakt Singh steht da, das ist ein ganz komischer, ich weiß nicht, ob er das richtig ausspricht, wahrscheinlich nicht, aber der hat eine interessante Aussage geschrieben, ich lese mal das kurz vor. Im Westen, also in unseren Bereichen, gibt es ganz wenige Christen, die beten können. Sie können gut predigen, sie können schön singen, sie können viel Aktivitäten entfalten, sie können harte Arbeit verrichten, sie können viel Geld ausgeben für das Werk des Herrn, sie können um die Welt reisen und das Evangelium predigen und doch wissen nur sehr wenige richtig zu beten, sagt dieser Herr. Und er sagt weiter, der Herr hat gemäß Lukas 6,12 die ganze Nacht gebetet. Es ist möglich, eine ganze Nacht zu beten. Wir haben es in Indien getan. Und immer, wenn wir befähigt wurden, eine ganze Nacht zu beten, haben wir erlebt, wie der Himmel sich auftat. Wir haben gesehen, wie die mächtige Kraft Gottes wie Feuer fiel. Wir haben gesehen, wie harte Herzen weich wurden. Und wir haben gesehen, wie Ketten der Sünde zerrissen sind. Wir haben gesehen, wie Leben verändert wurde. Nicht durch Botschaften, nicht durch Bibelwissen, nicht durch andere Mittel, sondern durch Gebet, durch ausharrendes Gebet, durch Gebetskampf, durch Gebetsnot. So Gebetsnot oder Gebetslast, wird man vielleicht bei uns eher sagen. Und da ist was dran. Wir Christen müssen wieder lernen, so zu beten, dass sich der Himmel auftut. Ja, dass die Kraft Gottes fällt, dass das Feuer fällt und dass die Dinge sich verändern, dass durchbricht. Der Spurgeon heißt der, auch so ein Prediger von früher, der hat einmal geschrieben, das steht auch in dem Artikel noch dabei, der Zustand einer Gemeinde lässt sich sehr genau an ihren Gebetsversammlungen messen. Die Gebetsversammlung ist ein Gnadenometer, von denen wir das Wirken Gottes unter den Menschen ableiten können. Wenn Gott einer Gemeinde nahe sein soll, muss die Gemeinde beten. Und wenn er eine Gemeinde nicht nahe ist, ist eines der ersten Zeichen seiner Abwesenheit eine Trägheit im Gebet. Also die Christen sollen nicht träge sein im Gebet, weil das ist Anzeige dafür, dass der Herr sich schon zurückgezogen hat oder dass Türen nicht offen sind, die eigentlich offen sein sollten. Und deshalb müssen wir Christen richtig beten lernen. Und dann auch beten, weil wenn du es jetzt gelernt hast und dann betest du nicht, dann ist es auch Käse, oder? Die Schlüssel müssen erkannt werden und angewandt werden, dann funktioniert es und da gehört einiges dazu. Wie gesagt, Jesus hat zu Petrus gesagt, dass er ihm die Schlüssel gibt und er sagt ihm auch, was er damit tun wird. Da lese ich jetzt mal den ganzen Vers, Matthäus 16,19. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Also man beachte, er spricht die Schlüssel des Reiches der Himmel von mehreren. Nicht den Schlüssel, sondern die Schlüssel. Es gibt scheinbar mehrere verschiedene Schlüssel, um im Reich Gottes, im geistlichen Bereich, etwas zu bewegen, die dort funktionieren, die ins Schloss passen, um dann Dinge zu binden oder zu lösen, um Türen zu öffnen oder zu verschließen. Und er sagt hier, was wir auf der Erde binden werden oder öffnen werden, lösen werden, das wird auch in der geistlichen Welt so sein. Ja, wenn wir auf der Erde im Glauben sagen, das ist zu, das ist gebunden, dann ist das auch im Geist so, wenn der Glaube dementsprechend ausgerichtet ist. Und wenn wir was lösen oder öffnen, dann wird sich auch in der geistlichen Welt das öffnen und lösen. Dazu braucht man diese Schlüssel. Und die Schlüssel müssen wir anwenden. Den ersten Schlüssel benutzen wir, um uns Zutritt zur himmlischen Welt zu verschaffen, zum Gnadenthron. Das ist immer der Wichtigste, dass wir hinzutreten zum Thron der Gnade, dass wir hintreten, um dort zu empfangen, um dort unsere Gebete loszuwerden, sage ich jetzt einmal, oder auch anzubeten und Danke zu sagen und so weiter und vielleicht auch von Gott was zu hören. Also wir treten in den geistlichen Raum ein, wie die Schrift uns sagt, lasst uns in Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, um Barmherzigkeit zu empfangen und rechtzeitige Hilfe, ja, Gebetserhörungen. Und da gehört dieser Zugang zum Gnadenthron dazu und da brauchen wir einen Schlüssel, um da hinzutreten. Und obendrein müssen wir da einige Widerstände überwinden. Das wären zum Beispiel, wenn du anfängst zu beten, Ablenkungen von allen möglichen Dingen und Gedanken, die dir durch den Kopf schießen, ob es Sorgen sind oder Pläne, denen du nachgehen willst, ob es religiöse Lügen sind, Verdammnis, ich darf ja gar nicht dahin treten, bin doch so ein Sünder oder so weiter. Einfach die ganzen Argumente Satans, die müssen wir überwinden und dann anhand der Wahrheit dabei bleiben, ich trete jetzt vor den Gnadenthron. Ich gehe jetzt hinein, ich habe den Schlüssel, in dem Fall ist der Schlüssel der Name Jesus, kommen wir dann noch drauf, dann haben wir Zugang zum Gnadenthron. Aber der ganze seelische Bereich in uns drinnen, der wehrt sich ein Stück weit dagegen, weil dieses sogenannte Fleisch gegen den Geist aufbegehrt. Und wenn du in den geistlichen Bereich vordringen willst, den Schlüssel anwendest, dann rebelliert das seelische, fleischliche Teil des Menschen. Und das muss man wissen, dann muss man das ja einfach beiseite tun oder überwinden, ignorieren vielleicht sogar. Und dann wirst du durchdringen in den geistlichen Raum des Reiches Gottes und du wirst dort deine Gebete vorbringen und du wirst von Gott hören, du wirst Antworten bekommen, du wirst Gebetserhörungen bekommen. Und so funktioniert es mit diesem Schlüssel. Und gleichzeitig sind aber auch dämonische Mächte und Kräfte in der Atmosphäre, die versuchen, dich davon abzubringen. Das muss man auch wissen. Dann wundere dich nicht, wenn sowas passiert. Aber dann musst du wissen, dass du Vollmacht hast über diese Mächte. Und wenn du sie beseitigst, wegschickst, bindest in dem Fall, einkerkerst, dann ist wieder Freiheit und du kannst wieder hinzutreten zum Thron der Gnade. Und wo wir natürlich auch vielleicht noch ein Stück Blockade zu finden haben, das ist, dass wir erst einmal von uns, in uns drin, in unseren Geist hineinhören, vom Kopf her irgendwo. Ist ein bisschen schlecht zum Beschreiben, aber der Geist in uns, der wiedergeborene Geist, das ist die Schnittstelle zum Reich Gottes. Vom Verstand, von der Seele her, hast du nicht den Zugang, aber über deinen Geist hast du Zugang, da ist die Tür versteckt. Deshalb konzentrieren wir uns auf unseren Geist in uns und nicht irgendwo so nach oben schauen, der Herr ist irgendwo da oben, bei mir kommt da die Weißdecke und nicht der Herr. Also wenn ich mich auf den Herrn konzentriere, dann muss ich mich auf meinen Geist konzentrieren, weil dort ist der Stecker, die Verbindungsstelle, die Schnittstelle zur geistlichen Welt. Und wir benutzen diese Schlüssel dann, wenn wir das Erste getan haben, dass wir hinzutreten, dann benutzen wir die Schlüssel auch, um Gefängnistüren zu öffnen, um Ketten zu lösen, um Menschen oder Dinge freizusetzen, die Satan blockiert hat. Ja, wenn es irgendwo in deinem Leben oder deinen liebsten Angehörigen oder irgendwo, für den du auch betest, merkst, da ist irgendwo eine Blockade, da geht nichts vorwärts, dann benutzt du geistliche Schlüssel und machst diese Tore und Türen des Gefängnisses auf und du löst Bindungen, du löst Ketten und du setzt Menschen oder auch Dinge, Segnungen frei, dass es dich oder denjenigen erreicht. Satan ist der Blockierer. Satan bindet Menschen, Satan knechtet Menschen, Satan will sie in Gefängniszellen versperren, dass sie nicht in ihre Berufungen reinkommen können oder dass sie kein gutes Leben haben. Und wir haben Schlüssel bekommen, um diese Gefängnistüren zu öffnen. Das müssen wir wissen und das müssen wir dann auch anwenden, tun, aufmachen. Und wenn du selber der bist, der im Gefängnis sitzt und kriegst die Information, du hast einen Schlüssel, dann kannst du auch von innen aufmachen, dass du raus kannst aus dem Kerker, in dem du schon seit Jahrzehnten vielleicht sitzt, in einem bestimmten Bereich, wo einfach kein Segen drauf ist und wo es dich furchtbar stört und was eigentlich auch nicht so sein sollte. Also nutz diese Schlüssel, um geistliche Gefängnistüren, Ketten, Fesseln, Blockaden aufzumachen, zu beseitigen. Und dann drehst du den Spieß um und dann legst du die satanischen Mächte in Ketten, in Fesseln und wirfst sie in den Kerker, in die Gefängniszelle. Du bindest teuflische, dämonische Mächte, die sich gegen dich gestellt haben, die dir vielleicht jahrzehntelang schon die Butter vom Brot genommen haben, ja, die dich immer schon blockiert haben und gepiesackt haben. Du bist jetzt oben auf. Und dann drehst du den Spieß um und sagst, ihr seid jetzt gebunden, in finstere Mächte, eingekerkert, beseitigt aus meinem Leben und so weiter. Wie du das ausdrückst, ist ja zweitrangig. Mach dir ein Bild, stell dir das einfach so ein bisschen vor. Es ist Fakt, ja, du hast die Macht, weil was sollst du sonst tun? Oder was hätte Jesus dem Petrus da gesagt, wenn er sagt, was du auf der Erde binden wirst, ist auch im Himmel gebunden oder gelöst. Es muss einen Sinn machen. Also, wenn du darüber nachdenkst, dann macht es Sinn, diese Schlüssel dementsprechend anzuwenden und uns Christen freizusetzen und unsere Segnungen freizusetzen und die satanischen Mächte zu binden und einzukerkern. Und dann wird es schöner in deinem Leben. Und wenn du den passenden Schlüssel hast, dann kannst du das tun. Okay? Also, ein Christ muss beten lernen, muss dann auch es umsetzen, muss hinzutreten, er muss aufschließen, er muss die Schlüssel kennen, anwenden im Glauben. Ja, immer im Glauben. Nicht denken, ja, ich habe aber jetzt den Schlüssel, was ich in der Tasche habe, der passt doch für mein Auto. Also den Schlüssel geht es nicht. Es geht um die Methode oder die Berechtigungskarte, dieses und jenes zu lösen und zu binden oder hinzuzutreten. Und dann brichst du durch, weil die Türen und Tore sich öffnen und dann setzt sich auch die Kraft frei. Du hast Zugang zum Gnadenthron und gleichzeitig kommt aber die Kraft Gottes aus dem Himmel, aus dem geistlichen Bereich heraus und fließt in deinen natürlichen Bereich. Und der Segen stellt sich ein. Hebräer 11,6 sagt uns, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also es geht um Gott nahen, hinzuzutreten, aufzusperren, im Glauben. Und dann sagt hier der Hebräerbrief, die ihn suchen, die ihn aufsuchen, die ihm nahen, denen wird er ein Belohner sein. Und Gott ist nicht knauserig. Tritt hinzu, er wird dir ein Belohner sein. Er wird dir geben, was du brauchst und er wird darüber hinaus auch noch geben. Ich habe jetzt ein paar Beispiele aus der Bibel, wo sowas geschehen ist. Drei Beispiele. Das erste ist 2. Chronik 26, 5. Da geht es um den König Usia, der gute Mann, oder Mann ist gut gesagt, der war 16 Jahre alt. Und er suchte Gott, weil er ist König geworden mit 16 Jahren. Ist doch ein bisschen heftig, oder? Mit 16 Jahren König werden über Israel. Und da hat er ein Problem. Und damit suchte er Gott. Und das ist manchmal ganz gut, wenn man vor einem Problem steht, das man selber nicht lösen kann. Weil dann braucht man Gott. So die Superleute, die Self-Made-Mans, die alles selber können, die brauchen keinen Gott. Sie können das selber, so ungefähr. Ne? Aber das ist dumm. Wenn du dir eingestehst, ich kann nicht alles selber, ich brauche tatsächlich Hilfe von oben, von himmlischem Papa, und du suchst ihn, dann kommt was rüber. Also jetzt lese ich nochmal den Vers vor. König Usia suchte Gott in den Tagen Zecharias, das war wahrscheinlich der Prophet damals, der ihn in den Gesichten Gottes unterwies, also der hat ihn in den geistlichen Dingen gelehrt. Und in den Tagen, da er den Herrn suchte, gab Gott ihm Gelingen. Und das ist das Schöne an der Sache. Er suchte Gott und Gott gab ihm Gelingen. Es hat funktioniert. Er war wahrscheinlich ein guter König. Müssen wir die ganze Geschichte mal lesen. Auf jeden Fall hat der Herr ihn gesegnet mit Gelingen in allem Tun in seiner Regentschaft. Und das ist toll. Und da sehen wir auch, dass das geht. Ja, er suchte Gott und er hat mit Sicherheit sein Angesicht gefunden und der Herr gab ihm Gelingen. Das nächste Beispiel ist unser guter Josef, der den seine Brüder verscherbelt haben. Der ist auch sehr gesegnet gewesen. 1. Mose 39, 2 bis 5. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr, der Potiphar, sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Also, Josef, obwohl sie ihm so übel mitgespielt haben, der Herr war aber trotzdem mit ihm. Ja, und der Josef war ein Mann, sagte die Schrift, dem alles gelang, weil der Herr mit ihm war. Und wenn der Herr mit dir ist, wirst du gelingen haben, immer mehr und immer mehr. Und es ist sichtbar geworden. Ja, es war nicht bloß im Kämmerlein, wo er erfolgreich war, sondern was er anpackte, das hat der Herr gesegnet und er hatte gelingen. Und sein Chef, der Potiphar, sah das und hat sich gedacht, das ist ja toll, dann lasse ich den alles über. Und alles, was er tut, das hat Hand und Fuß, das wird was. Und ich habe dann dabei eine schöne Zeit. Und so hat er es gemacht. Und er hat Josef über alles gesetzt. Und dieser Potiphar hat davon profitiert. Ungemein sogar. Es heißt hier, das segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Das ist jetzt in einem Satz gesagt, aber ich glaube, der Segen war auf so vielen Dingen, vor allem eigentlich, der hätte vielleicht ein Buch vollschreiben können, die ganzen Segnungen einzeln aufgeführt. Aber der Herr hat nicht bloß Josef gesegnet, sondern alles, was ihm unterstellt war und in dem Fall alles, was der Potiphar besaß. Und somit hat er davon einfach profitiert. Also Gottes Gegenwart bedeutet Siegen und Gelingen. Es lohnt sich, in den geistlichen Bereich zu gehen, in Gottes Gegenwart. Es lohnt sich, Zeit dafür aufzuwenden. Es lohnt sich, mit Jesus, mit unserem himmlischen Papa in Gemeinschaft zu sein. Jetzt haben wir noch ein drittes Beispiel. Die Bundeslade, die war ja ein Bild für die Gegenwart Gottes, oder wo die Bundeslade war, da war die Gegenwart Gottes, so muss ich sagen. Und da gibt es eine Geschichte im 2. Samuel 6, 10 bis 12. David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen lassen. Und David ließ sie beiseite schaffen in das Haus Obed-Edoms des Gathiters. So blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Haus Obed-Edoms des Gathiters und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Und dem König David wurde berichtet, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm gehört, gesegnet um der Lade Gottes willen. Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids herauf. Also, Gottes Gegenwart war dort beim Obed-Edom, in seinem Haus ist untergestellt gewesen. Und was war passiert? Segen ist gekommen. Der Obed-Edom, ich kann mal sagen, der hat sich gar nicht so dumm stellen können. Er war einfach gesegnet. Und es wurde dem David berichtet. Das heißt, es wurde gesehen, dass der gute Mann und sein ganzes Haus, die ganze Familie und seine Leute halt einfach, dass sie gesegnet waren. Was ihm gehört hat, wurde gesegnet, heißt es hier, um der Lade Gottes willen. Weil Gottes Gegenwart ist immer Segen. Wo Gottes Gegenwart ist, muss der Fluch verschwinden. Da muss die finstere Macht Reis ausnehmen, weil wo Gott ist, ist Licht. Wo Gott ist, ist Herrlichkeit. Und es lohnt sich, in die Gemeinschaft Gottes zu gehen, in seine Herrlichkeit, den Himmel aufzuschließen, damit seine Herrlichkeit auch auf dein Leben fällt, auf alles, was du hast. Dann bist du gesegnet in allem, du und dein ganzes Haus, oder? Oder hat jemand da ein Problem damit und sagt, ich will das ja gar nicht. Mal aufzwingen, tut es dir vielleicht keiner. Aber der Obed Edom, der wird wahrscheinlich nicht gesagt haben, jetzt ist da die Bundeslade, jetzt will ich aber auch den Segen haben, wenn ich die schon aufbewahre. Der Segen ist einfach gekommen. Und so ist es toll. So ist unser himmlischer Papa. Er ist einfach jemand, der den seinen Gunst geben will, Segen geben will. Gut, jetzt kommt natürlich die wichtigste Frage. Eins haben wir ja schon von weggenommen. Welche Schlüssel haben wir denn bekommen? Das ist natürlich wichtig, die Schlüssel zu kennen, sonst können wir es nicht anwenden. Ich habe heute mal die beiden wichtigsten Schlüssel. Das erste ist der Name Jesus und das zweite ist das Blut Jesu. Das Blut Jesu durch den Glauben an sein Blutvergießen, an sein Opfer am Kreuz. Die erlösende Wirkung dieses Blutes, auf das dürfen wir uns berufen, das dürfen wir anwenden. Wir dürfen mit dem Blut Jesu Dinge besprengen und damit heiligen und damit freisetzen von Flüchen, von Sünde, von bösen Mächten und so weiter. Durch das Blut Jesu werden Blockaden der Sünde oder Irrlehren aus dem Gesetz beseitigt, weil dieses Blut eben wegen der Sünde geopfert wurde. Ja, dieses Sühneblut, dieses Sühneopfer hat die Sünde gesöhnt und hat sie damit beseitigt und deshalb ist es auch wirksam, wenn wir da dementsprechend auch anwenden. Und der Name Jesus. Auf den Namen Jesus wurden wir getauft, oder? Du bist getauft worden in Wasser auf den Namen Jesu und damit hast du die Vollmacht bekommen oder die Berechtigung, den Namen des Herrn Jesus auch zu benutzen. Du darfst die Autorität, die in diesem Namen steckt, benutzen, um in deinem Leben, im Gebetsleben siegreich zu sein. Wenn ich jetzt einmal schaue, wo die Bibel berichtet, wie wir den Namen Jesus benutzen, also ganz kurz bloß was. Das eine ist beim Sendungsbefehl. Da sagt hier Jesus, die Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Diese Autorität steckt in diesem Namen Jesus. In diesem Namen Jesus müssen die Dämonen zurückweichen. Sie müssen ausfahren, wenn du im Glauben, im bewussten Glauben diesen Namen auch benutzt. Und wenn du Schwachen, in dem Kranken, die Hände auflegst im Namen Jesus und der Glaube dementsprechend daran da ist, werden sie sich wohlbefinden. Das heißt, sie werden gesund, weil wenn man gesund ist, fühlt man sich wohl, oder? Ganz einfach. Diese Autorität ist im Namen Jesus. Und dann sagt der Herr auch, Johannes 13 und 14, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und deshalb bitten wir den Vater in Jesu Namen. Ja, an seiner Stelle oder in der Autorität des Namens Jesus, weil hinter dem Namen steckt auch immer die Person. Das musst du wissen, es ist nicht bloß einfach irgendein Name mit 5 Buchstaben, sondern es steckt Jesus in diesem Namen als Person drin und damit seine ganze Autorität, seine ganze Position. Und deshalb ist es, wenn du bittest, aus dem Bewusstsein des Glaubens heraus, dass es so ist, wie wenn Jesus selber beten würde, weil du seinen Namen benutzt, dann wird dir das viel deutlicher und klarer, dass das Gebet erhört wird und dass der Vater damit durch den Namen des Sohnes, durch Jesus verherrlicht wird. Er hat gesagt, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und das hat er gesagt und das ist die Wahrheit. Und wir glauben ja schließlich das, was er gesagt hat, oder? Das sagen wir ja nicht, ja, es könnte sein, sondern wir haben uns entschieden, das, was Jesus gesagt und getan hat, das ist die Wahrheit. Und das macht den Glauben schon einfach stärker. Das tut den unterschwelligen Zweifel, das könnte sein oder auch nicht, ein bisschen abschwächen. Also Fakt ist, wenn wir etwas bitten in seinem Namen, so wird er es auch tun. Und er sagte auch in Kapitel 16, 23 und 24, wahrlich, wahrlich, also sind wir wieder bei der Bestätigung oder Bekräftigung, wahrlich, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Also hier bitten wir den Vater, vorher haben wir Jesus selber gebeten in seinem Namen, ist ja dann egal, weil die beiden sind sich ja eins. Und was wir den Vater im Himmel bitten, in der Autorität, in dieser Position des Namens Jesus, wird er uns geben. Bau deinen Glauben wieder drauf. Wir haben oft den Glauben uns rauben lassen, weil etwas nicht gleich so geworden ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber dann musst du wieder neu ansetzen und dein Glaube muss trainiert werden, aufgebaut werden und du wirst empfangen. Der Herr will, dass deine Freude völlig sei, sagt er hier. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Und die Freude wird völlig. Wenn Gebetserhörungen eintreffen, dann wird die Freude völlig, oder? Weil du wirst ja nicht um etwas Schlechtes beten, damit du keine Freude hast. Also du betest um gute Dinge und dann wirst du auch, wenn die Gebetserhörungen kommen, Freude daran haben. So, ich habe aber noch einen dritten Schlüssel. Das ist ein bisschen eine andere Art von Schlüssel. Der dritte Schlüssel ist eine dauerhafte Hartnäckigkeit im Gebet. In der Gemeinschaft mit dem Herrn, auf der geistlichen Ebene zu sein, bis der Himmel aufbricht, bis die Tore sich öffnen, bis du durchbrichst tiefer hinein in diesen geistlichen Bereich und gleichzeitig mehr Segen auf dich überströmen kann. Und Jesus verbrachte eine ganze Nacht im Gebet und es wird er mit Sicherheit öfter getan haben, aber es ist ja nicht jedes Mal aufgeschrieben worden. Und es hat auch dieser Inder schon gesagt, diesen Vers Lukas 6,12. Und da heißt es, und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Ja, was wird jetzt der die ganze Nacht da gebetet haben? Dann denkst du vielleicht, ja, ich habe jetzt einmal eine Viertelstunde gebeten, habe alles gesagt, was ich brauche, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Und das ist noch sehr dürftig. Aber diese Art von Gebet ist dieses durchbrechende Beten, das, wo man diese Schlüssel benutzt, wo man den Namen Jesus immer wieder benutzt, wo man hinein hört und sieht und aktiv ist im Bereich des Geistes, um eben Fesseln zu lösen, dämonische Mächte zu binden, Leute freizusetzen, den Himmel zu öffnen, dass der Segen fließt. Und das sind manchmal Gebetskämpfe. Ja, und das muss ein Christ wissen und er muss es lernen und er muss es praktizieren. Dann brauchst du nicht gleich die ganze Nacht, weil wenn du dir gleich zu viel vornimmst, dann schaffst du es nicht und dann bist du frustriert. Aber fang einfach mal an. Ja, anfangen ist das Beste, weil dann merkst du, hey, da geht was vorwärts. Das macht dann vielleicht sogar Spaß. Das ist keine Zwangsübung, wo man sich da irgendwie einen Ast abbricht. Nein, dann macht es plötzlich Spaß, weil dann kommst du in den Bereich des Geistes. Der Heilige Geist fängt an, dir Freude zu geben. Der fängt an, dich zu leiten und zu führen in diesem Gebet. Und du schaust diese Stunde vorbei. Und du bist hinterher erbaut und bist happy und weißt, was du gebeten hast, es kommt zustande. Jesus hat diese Nacht gebeten und er musste dann eine weitreichende Entscheidung treffen am Tag danach. Und es ist für uns auch ratsam, wenn du irgendwie Entscheidungen treffen musst, die schon ein bisschen weitreichender sind in deinem Leben, dass du erst einmal da Zeit mit dem Herrn verbringst und über die Sachen betest. Nicht bloß, ja, ich habe ein Bett, passt schon, sondern Antworten auch empfängst, ne? Und Jesus hatte dann am nächsten Tag seine 12 Apostel ausgewählt. Und da durfte da kein Fehler passieren. Er musste da genau die richtigen 12 in seinen engeren Kreis dann kommen. Und die mussten auch frei gebetet sein, dass sie das auch wollen. Es hätte nämlich auch sein können, dass der eine oder andere dann gesagt hat, ist mir zu heiß, das traue ich mich nicht, das kostet mich zu viel. Ja, aber Jesus hat gebetet und dann hat sich das auch so erfüllt, wie es eben dem Gebet durchgebetet wurde. Anderes Beispiel ist, als Jesus mit Johannes und Petrus auf diesen Berg gegangen ist zum Gebet, wo man sagt, der Berg der Verklärung, da hat sich auch der Himmel weit geöffnet und Mose und Elia sind ihm erschienen und sie haben sich unterredet. Das ist schon ganz interessant und das durfte Petrus und Johannes mit anschauen und mit dabei sein. Sie waren ja fast ein bisschen verstört in der ganzen Story da. Da wollte der Petrus gleich eine Laubhütte bauen. Also der Petrus war wahrscheinlich so überwältigt von dieser Offenbarung, weil er hat sogar in einem seiner Briefe nochmal erwähnt. Okay, vielleicht hast du schon einmal eine längere Zeit im Gebet verbracht. Vielleicht auch nicht, aber wenn, dann tu es wieder und tu es öfter und tu es überhaupt. Verbring Zeit im Gebet, im Normalgebet, im Sprachengebet, auch im Lobpreis, einfach in die Gemeinschaft mit dem Herrn zu treten, hin vor den Gnadenthron, sodass sich der Himmel öffnet. Und jetzt hast du heute Schlüssel bekommen. Und den Schlüssel musst du anwenden, weil der beste Vorsatz, der nützt ja nichts, wenn er in die Tat nicht umgesetzt wird. Und du dir jetzt vornimmst, oh, nächste Woche mache ich das mal. Bis nächste Woche hast du es vielleicht schon wieder vergessen. Aber nimm dir Zeit. Es gibt so viel Krampf, den man tut, die es eigentlich gar nicht wert sind. Und man tut es trotzdem. Also man hat schon Zeit, wenn man will. Also es ist immer eine Entscheidungssache. Und zum Schluss diesem dritten Schlüssel lese ich noch Lukas 18,7, was Jesus da sagte zu der Frau, die ja so hartnäckig war im Gebet. Und hier heißt es, Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihr Recht ohne Verzug ausführen. Ja, aber die Tag und Nacht zu ihm schreien, da hat der Hut gebrannt sozusagen. Das unbedingt hat die Hilfe vom Herrn gebraucht. Und ja, das ist eine Art Glauben, dieses hartnäckige Dranbleiben. Ich brauche das jetzt und du musst mir das geben, Herr. Also solche Beispiele bringt Jesus in Gleichnissen vor. Es ist ganz legitim. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt wegen jedem Anliegen tagelang und nächtelang beten müssen. Ja, bei wichtigen Angelegenheiten ist es natürlich schon sehr angebracht, oder bei Sachen, wo du schon lange dran betest und irgendwo bewegt sich nichts, dann macht es Sinn, dass man da mal so länger dran bleibt, um durchzubrechen. Einfach so lange, bis der Durchbruch geschieht, oder? Muss ja nicht in einem Satz sein, sondern öfter mal also Zeit des Gebets für eine Sache zu machen, um eben wirklich durchzubrechen, dass bei dir der Segen fließt, wie Josef, wie Obed-Edom, wie Usia und so. Dann hast du Gelingen, dann kommt der Segen. Und wenn du im Gebet nach einer Viertelstunde durchgebrochen bist und der Herr dir schon die Antwort gegeben hat, dann kannst du noch danken und preisen, aber dann brauchst du nicht, also ich habe aber versprochen, ich bete eine ganze Stunde, brauchst du nicht dann nochmal eine Stunde lang nachbeten, dann ist es erledigt. Gut, du kannst eine Stunde lang einen Lobpreis machen, weil du sicher bist, was der Herr zu dir gesagt hat, dass er das auch tut, ist okay. Aber eben nicht nach gesetzlicher Art und Weise. Und wenn du das ein bisschen trainiert und gelernt hast, hinzutreten vor den Gnadenthron, die Schlüssel anzuwenden, dann ist bei den nächsten paar Mal schon gar nicht mehr so tragisch und so kompliziert und so schlimm, weil sich der Himmel dort, wo du bist, schon ein Stück weit geöffnet hat und dann ist das Durchbrechen auch gar nicht mehr so schwer. Und so ist es vielleicht sinnvoll, du machst dir einen bestimmten Ort, Zimmer oder wo du halt deine Gebetszeit machst und wo du vielleicht auch deine Bibel liest, und machst dort sozusagen diesen Ort, wo die geistliche Welt für dich aufgeht. Ja, das muss nicht immer der Ort sein, aber es ist nicht schlecht. Es ist ja eine bestimmte Grundsalbung auf dem Platz, wo du immer sitzt oder wo du liegst. Es macht Sinn. Da öffnet sich Tür und Tor und du wirst gesegnet sein, wie der Herr es einfach auch will. Der Herr will, dass du gesegnet bist in allem. Nicht vergessen. Und wenn wo irgendwo der Segen nicht ist, dann liegt es niemals an Gott. Gott ist ein gnädiger Gott, ein segnender Gott. Also nimm dir Zeit, bleib dran, bis der Himmel sich öffnet. Und wenn sich der Himmel öffnet, dann wirst du nach und nach mit Jesus synchron. Ja, mit Gottes Plan und Gottes Willen wirst du immer mehr synchron. Weil es heißt, du bist in ihm und er ist in dir. Das gibt ein richtiges Verschmelzen miteinander. Und dann wird auch der Segensfluss viel besser fließen können, weil der Herr am meisten das segnet, was sein Plan ist. Das heißt nicht, dass jemand nicht gesegnet ist, wenn er nicht im Plan Gottes ist. Aber der große Segen ist dann nicht. Aber der richtig große Segen ist immer in Verbindung mit Gottes Plan. Das müssen wir wissen. Deshalb ist auch diese Sache, dein Wille geschehe, wie es im Vater Unser heißt, ein ganz wichtiges, gutes Gebet. Weil meistens will man ja das, was man selber will. Aber sein Wille soll geschehen, soll mit ihm synchron werden, und dann läuft es erst so richtig. Jesus soll in dir, in uns allen Gestalt gewinnen, durch uns sichtbar werden, und das geschieht, wenn der Himmel sich öffnet. Es gibt noch einen Vers, den füge ich jetzt noch an, das ist Psalm 34,8. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Wir haben ja vorher gehört, wenn der Himmel sich öffnet, werden die Engel auf uns niedersteigen und uns dienen. Und hier spricht der Herr, dass der Engel Gottes, der Engel des Herrn sich lagert. Er schlägt seinen Lagerplatz bei dir auf, wenn du der bist, der den Herrn sucht, wenn du der bist, der den Herrn fürchtet, nicht in dem Sinn, ich habe Angst vor Gott, nein, das ist falsch verstanden, sondern der den Herrn ehrt, eine Ehrfurcht, eine Art Wertschätzung, Hochachtung, Hingabe, Zeit mit ihm verbringt, den Herrn liebt, ihm glaubt, eben und auch dankbar ist. Das ist damit gemeint, dieses Fürchten, aber nicht Angst vor Gott. Vor Gott brauchen wir uns nicht fürchten. Wenn wir an ihn glauben oder das Opfer von Jesus angenommen haben, sind wir seine Söhne und Töchter und sind seine Geliebten und seine Gesegneten. Ein Sünder hat eher das Problem, dass er sich fürchten müsste. Und genau, die tun es dann nicht. Ja? Die sich fürchten müssten, die fürchten Gott nicht und machen ihr Unwesen weiter. Aber der Lohn wird eben auch kommen. Aber wenn du weißt, wenn ich mit dem Herrn in die Gemeinschaft gehe und das nicht bloß einmal, sondern so wirklich kontinuierlich immer wieder, dann ist sein Engel bei dir, er schlägt seinen Lagerplatz auf und das macht wirklich Sinn, weil dann ist er schon parat. Wenn irgendwas ist, wo er für dich was tun kann, dann ist er schon da. Dann muss er nicht erst nochmal runtersteigen, dann ist der Engel schon da bei dir. Und mit ihm wahrscheinlich ganze Heerscharen, die ihm unterstellt sind. So könnte man es vielleicht am besten ausdrücken. Also geh in die Gemeinschaft mit dem Herrn. Nutz den Schlüssel, öffne den Himmel und du wirst Dinge erleben, wo du dir vielleicht jetzt gar nicht vorstellen kannst. So, und wenn ich jetzt da einen Amen hinten dran setze, dann mache ich da ein Amen, wie es so allgemein üblich ist. Bei Amen heißt es, jetzt ist es aus, jetzt ist Ende. Und genau das ist der Fehler der ganzen Sache. Dieses Wort Amen, das ist in jeder Sprache das Gleiche. Okay, es wird anders ausgesprochen. Wir sagen Amen, die Engländer, Amerikaner sagen Amen. Ist ja dann egal. Aber dieses Wort ist aus dem Hebräischen und ist nie irgendwie übersetzt worden in eine andere Sprache. Aber es gibt es in jeder Sprache und das Wort hat auch eine Bedeutung. Das ist nicht, die Bedeutung ist nicht, jetzt ist Gebet aus, jetzt ist die Predigt zu Ende, jetzt gehen wir heim. Das ist nicht die Aussage von Amen. In der Regel, wie gesagt, Amen heißt, so sei es. Und das ist richtig. Aber mir ist das ein bisschen zu schwammig. So sei es. Kann sein oder auch nicht, oder? So klingt dadurch. Für mich muss es heißen, so ist es. Als eine feste Tatsache. Ja, wenn ich bete und sage dann Amen, dann sage ich, so ist es. Es ist fix, es ist eine Glaubensaussage, eine feste Tatsache. Das heißt, ich stehe voll und ganz zu meinem Gebet, zu meiner Aussage oder auch der Herr, wenn er was gesagt hat und sagt Amen, dann steht er dazu. Ich habe letztens gehört, es ist ein hebräisches Wort, Amen. Da steckt in dem Wortstamm auch der Stamm drin von Treue. Also es bedeutet, der Herr steht treu zu dem, was er gesagt hat, zu seinen Zusagen. Ja, wie es heißt in der Schrift, in Jesus ist ein Ja und ein Amen für all die Verheißungen, die es gibt. So steht es in der Schrift und da ist er treu dazu. Er sagt nicht Ja und Amen zu seinen Verheißungen und dann steht er nicht dazu. Da muss man drüber nachdenken, dass der Glaube sich wieder dementsprechend ausrichtet auf ein Ja und auf ein Amen. Das wollte ich jetzt zum Schluss noch gesagt haben. Jetzt ist das Amen natürlich doch wieder so ein Schlussamen geworden. Aber das macht nichts. Jeder weiß, was gemeint ist. Und jetzt ist aber trotzdem nicht Schluss. Jetzt wollen wir Lobpreis machen, den Herrn die Ehre geben. Und dann werden wir uns die nächsten Tage dann immer wieder auch die Zeit fürs Gebet nehmen. Ja, durchbrechen, durchdringen, oder? Es macht einfach Sinn.